ist der Nachmittag des 2. Juli 2018 und der Taucher Rick Stanton schwimmt durch eine Unterwasserlandschaft. Der schlaksige Körper des 57-Jährigen gleitet geschmeidig durch das Wasser. Das Licht seiner LED-Stirnlampe beleuchtet die zerklüfteten Wände eines engen Felstunnels, der sich vor ihm öffnet. Unter anderen Umständen hätte Rick Spaß an sowas. Schließlich ist er einer der besten Höhlentaucher der Welt und dieser Tunnel ist genau die Art von Unterwasserlabyrinth, die Rick so gerne erforscht. Aber das hier ist kein Abenteuer. Es ist eine Rettungsmission. Vor 9 Tagen ist hier eine Fußballmannschaft mit 12 Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihrem Trainer verschwunden. Rick ist Teil dieser groß angelegten Rettungsaktion. Wenn sie noch am Leben sind. Rick hält inne und überprüft den Stand seiner Druckflasche. Der ist schon ziemlich weit unten und er braucht mindestens ein Drittel der Flasche, um zurück zur Basis zu gelangen. Aber er hofft, dass ein Teil der Höhle vor ihm liegt, der vielleicht nicht ganz überflutet ist. Wenn sie hier unten Überlebende finden, dann in einer solchen Luftkammer. Er gibt seinem Tauchpartner John Volenten ein Zeichen. Rick und John tauchen schon seit vielen Jahren miteinander. Sie haben sich in ihrem Höhlentauchclub in England kennengelernt und haben dort den Weltrekord für den tiefsten Höhlentauchgang aufgestellt. Im Berufsalltag ist John ein ganz normaler IT-Berater. Doch in seiner Freizeit ist er ein Superstar in einer der gefährlichsten Sportarten der Welt. Ein Superstar, der seine eigene Tauchausrüstung zusammenbastelt. Rick deutet mit seiner Taschenlampe und schwimmt voraus. Er taucht aus dem Wasser auf in eine dunkle Kammer. Als er ihre Mitte erreicht, nimmt er seine Maske ab und atmet ein.
Riechst du das, John?
Ja.
Rick und John kennen sich mit ungewöhnlichen Gerüchen aus, aber das hier riecht nach Scheiße, nach menschlichen Exkrementen. Hier ist jemand. Rick holt eine Taschenlampe hervor und schaut sich um. Rasiermesserscharfe Stalaktiten hängen von der Decke herab.
Hallo?
Das Hallo echot von den Höhlenwänden. Keine Antwort. Doch dann glitzert etwas im Strahl seiner Taschenlampe. Ein paar verängstigte Augen starrt ihn an. Er kann es nicht glauben. Dort im Schatten, ein paar Meter vor ihm, zitternd, aber lebendig, ist ein Kind.
Hallo?
Sagt das Kind mit zitternder Stimme. Dann tauchen nach und nach weitere Silhouetten aus der Dunkelheit auf.
Wie viele seid ihr? 13. 13? Ja, hervorragend.
Rick schaut wieder zu John.
Mein Gott, wir haben sie gefunden. Alle.
In den letzten 9 Tagen hat die ganze Welt gehofft, gebetet und gebankt, dass die vermissten Jungen gefunden werden. Und jetzt sind sie hier. Doch noch gibt es keinen Grund zu feiern. Denn die Teenager zu finden ist das eine. Jetzt müssen sie einen Weg finden, wie sie die Jungen durch eine 9 Kilometer lange, überflutete Höhle lebend herausholen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. In dieser Serie widmen wir uns der unglaublichen Geschichte der Tham Luang Höhlenrettung in Thailand. 12 Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer verschwanden im Sommer 2018. Sie hatten nach dem Training eine Höhle erkundet. Plötzlicher Starkregen führte dazu, dass Wasser in die Höhle drang und den Weg nach draußen abschnitt. Sie waren eingeschlossen. Ihre Geschichte machte weltweit Schlagzeilen und rief erfahrene Taucher aus aller Welt auf den Plan, die ihr Leben riskierten, um sie in einer waghalsigen Aktion zu retten. In den nächsten 4 Folgen erzählen wir die Geschichte, wie ein Team aus Rettungstauchern, Spezialisten des Militärs und unzähligen Helfern und Helferinnen das Unmögliche geschafft hat. Dies ist Episode 1 von 4. Verschwunden. Rick Stanton wärmt sich mit einer Tasse Tee auf, während draußen ein Herbststurm tobt und kalter englischer Regen unaufhörlich auf das Dach seines kleinen Hauses prasselt. Es ist der 3. Oktober 2010, nur wenige Wochen, nachdem er und sein Tauchpartner John Volenten in einer Höhle von Pozo Azul in Spanien einen Weltrekord im Tauchen aufgestellt haben. In 2,5 Tagen sind sie 8,8 Kilometer getaucht, fast die Höhe des Mount Everest, aber unter Wasser. Er ist wahnsinnig stolz auf ihre Leistung und er träumt schon vom nächsten Abenteuer, als das Telefon klingelt.
Rick, entschuldigen Sie die Störung, aber es geht um einen vermissten Taucher. Er wird in einer Höhle in Frankreich, der Dragonnière Gaude, vermisst. Die Regierung bittet um ihre Hilfe bei der Bergung.
Bei Rick läuten sofort die Alarmglocken. Die Dragonnière ist groß, der Mann könnte sonst wo sein. Es muss doch Taucher in Frankreich geben, die schneller vor Ort sein können als er.
Was ist mit Eric Establi? Er ist von dort und kennt diese Höhlen besser als wir. Sollten Sie ihn nicht zuerst fragen?
Rick, Eric ist der Vermisste.
Rick muss das erst mal sacken lassen. Er kennt Eric. Auch er ist ein freiwilliger Rettungstaucher. Einer der Besten. Was kann nur schiefgelaufen sein? Er beendet das Gespräch und ruft seinen Tauchpartner John an. Unter HöhlentaucherInnen gilt eine Regel: immer zu helfen, wenn andere Taucher in Not sind. Innerhalb weniger Stunden sitzen John und Rick an Bord eines französischen Militärflugzeugs und fliegen nach La Bastide de Virac in Frankreich. Dieser Tauchgang wird anders als der letzte vor ein paar Wochen. Da ging es darum, einen Rekord aufzustellen. Jetzt steht das Leben eines Menschen auf dem Spiel. Rick hofft nur, dass es noch nicht zu spät ist. Rick und John kommen am frühen Morgen des 5. Oktober vor Ort an. Es sind bereits 2 Dutzend Menschen vor Ort, darunter ein französisches Tauchteam, das sie auf den Stand der Dinge bringt. Gestern Morgen ist das Team 53 Meter weit zur Dekompressionsstation getaucht, aber Eric war nicht dort. Heute sind sie noch weiter in die Höhle vorgedrungen. 450 Meter, aber noch immer keine Spur von Eric. Heute Nachmittag sind Rick und John an der Reihe. Sie werden versuchen, noch weiter vorzudringen, bis 1040 Meter. Weiter ist bisher kein Mensch gekommen. Um 15 Uhr nimmt Rick letzte Anpassungen an seine Ausrüstung vor und packt das erste Hilfeset zusammen.
Was glaubst du, wie lange wir brauchen?
Ich weiß es nicht. Mindestens 6 Stunden hin und zurück. Es könnten auch 9 werden. Wirklich schwer zu sagen.
Rick nickt.
Hoffen wir, dass wir ihn finden.
Rick taucht ins Wasser ein. Er spürt die Kälte des Wassers durch seinen Neoprenanzug. Sie prickelt, ist aber auch auf seltsame Art beruhigend. Für Rick und seine Höhlentaucher, Kollegen und Kolleginnen ist es die gewohnte Einstimmung auf das, was kommt. Natürlich ist er nervös, aber er macht unbeirrt weiter. Rick gleitet immer weiter hinab in das blau-schwarze Wasser. Als er eine Tiefe von 54 Metern erreicht hat, schaltet er seinen Unterwasserscooter ein und gleitet tiefer in die riesige Höhle. Die Wände sind mit Ablagerungen überzogen und der Boden ist größtenteils mit Lehm bedeckt. Er gleitet an riesigen Felswänden vorbei, deren Risse bis ins Unendliche zu reichen scheinen. Minuten werden zu Stunden, während Rick, gefolgt von John, durch einen der unwirtlichsten Orte der Welt gleitet. Rick war auf schlechte Sicht vorbereitet, aber heute ist es besonders schlimm. Der Schlamm und der Schlick wirbeln um sie herum und sie können nicht mal einen halben Meter weit sehen. Und dann, nach etwa 780 Metern, stoßen sie auf eine Wand. Ihr Weg ist durch abgerutschtes Geröll versperrt. Darin verkeilt Erics Scooter. Das könnte ein Zeichen sein, dass er vielleicht noch am Leben ist. Sie vermuten, dass er versucht hat, sich durch das Geröll zu graben. Vielleicht hat er eine Luftkammer auf der anderen Seite des Erdrutsches gefunden und harrt jetzt dort aus. Aber sicher können sie nicht sein. Es gibt kein Durchkommen durch die Wand aus Geröll. Rick bedeutet John, dass sie umkehren. Es gibt nichts, was sie hier tun können. Sie brauchen mehr Leute und einen Plan. Sie schwimmen zurück zum Eingang. Im Laufe der nächsten 3 Tage treffen noch mehr Leute ein. Zusätzliche Taucher und Taucherinnen, GeologInnen, Topografen und GeophysikerInnen. Eine groß angelegte Rettungsaktion beginnt. Bagger mit großen mechanischen Schaufeln werden eingesetzt, die sich in den Fels graben, um nach einem Schacht zu suchen, der eine Verbindung zur Höhle herstellt. Es wäre ein anderer Weg hinein. Es ist ein aufwendiger Prozess. Schutt muss aus dem Weg geräumt werden. Das Loch muss stabilisiert und verstärkt werden, während es immer größer wird. Sie arbeiten bis tief in die Nacht hinein. Sie müssen Erik erreichen, bevor es zu spät ist. In der Zwischenzeit untersuchen einige der Tauchteams benachbarte Unterwasserhöhlen. Ein Team aus der Schweiz taucht erneut zur 780-Meter-Marke und sucht nach einer Öffnung in der Wand. Aber sie haben kein Glück. Am Morgen des 9. Oktober, ein Samstag, sind Rick und John wieder an der Reihe. Die Sicht unter Wasser ist nach wie vor schlecht. Sie kommen nur langsam voran. Gegen 14.30 Uhr erreichen sie die Wand, an der sie Eriks Scooter gefunden haben. Sie untersuchen sie auf Risse oder mögliche Durchgänge. Und plötzlich sieht John etwas hinter dem Nebel aus Schlamm. Etwas, das bei ihrem ersten Tauchgang definitiv noch nicht da war. Er geht näher heran und streckt seine behandschuhte Hand aus. Es ist eine von Eriks gelben Druckluftflaschen. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass er in der Nähe ist. Vielleicht hat er sie als Zeichen für die Retter zurückgelassen. Die Hoffnung kehrt zurück. Am Montag, dem 11. Oktober, sitzt Rick vor dem Eingang der Dragonier-Höhle. 8 Tage sind seit dem Verschwinden von Eric Establi vergangen und er und John bereiten sich auf ihren bisher schwierigsten Tauchgang vor. Die Schweizer Taucher haben einen engen Durchgang oberhalb des Erdrutsches gefunden. Es ist nun fast sicher, dass Eric irgendwo jenseits des Felssturzes gefangen ist. Sie kommen nur langsam voran durch das trübe, braune Wasser, aber Rick bleibt entspannt. Das muss man auch sein, wenn man sich auf eine derartige Mission begibt. Die schlechte Sicht kann desorientierend sein und sogar Panikreaktionen auslösen. Rick hat genug Erfahrung unter Wasser, um die Angst zu verdrängen. Langsam atmen, ein, aus, die Ausrüstung überprüfen, konzentrieren. Und dann sind da noch die Geräusche. Schnappen, knirschen, klicken, pfeifen. Schallwellen bewegen sich im Wasser 5-mal schneller als in der Luft. Normalerweise bringen die Wellen die Knochen im Innenohr zum Schwingen. Aber unter Wasser dringen sie direkt bis zu den Schädelknochen vor. Höhere Frequenzen werden verstärkt. Niedrigere Frequenzen gehen verloren. Und es ist fast unmöglich festzustellen, ob Geräusche von oben oder unten kommen. Oder aus einer ganz anderen Richtung. Das alles kann dem Verstand Streiche spielen. Als die Männer die vertraute Felswand erreichen, beobachtet John, wie Rick seine Hände langsam an den Rissen in der oberen Wand entlang führt. Er sucht nach dem Durchlass, von dem ihnen die schweizerischen Taucher erzählt haben. Und dann endlich findet er ihn. Der Durchgang ist eng. Aber Rick glaubt, dass sie durchpassen, wenn sie auf kleinere Druckflaschen umsteigen. Er schaut zu John und gibt ihm das Okay-Zeichen. Und dann beginnt er, sich durchzuzwängen. Die Zeit vergeht langsamer, wenn man in unbekanntes Territorium vordringt. Die Felswände scheinen sich zusammenzuziehen. Alles wirkt noch enger. Höhlentaucher und Höhlentaucherinnen brauchen eine Mischung aus Wachsamkeit und Meditation. Einatmen, ausatmen, weiterschwimmen, Atemluft überprüfen, atmen. Die einzige Lichtquelle hier unten ist Ricks Stirnlampe. Er bewegt sich langsam und manövriert vorsichtig um die zerklüfteten Felssprünge herum. Eine falsche Bewegung könnte das Geröll erneut einstürzen lassen. Endlich nähert er sich dem Ende. Der Gang wird breiter und öffnet sich. Seine Erleichterung ist groß. Er ist jetzt in einer größeren Kammer. John schwimmt neben ihm. Rick braucht einen Moment, um sich zu orientieren. Er leuchtet mit seiner Lampe die Kammer ab. Dann sieht er es. Eine Gestalt in 70 Metern Tiefe. Der Körper eines Menschen. Rick schwimmt näher heran, um besser zu sehen. Der Körper ist schlaff. Es ist Eric. Er ist tot. Rick schaut zu John. Dies ist jetzt keine Rettungsaktion mehr. Es ist eine Bergung. Aber der Durchgang zurück durch die Geröllwand ist zu klein. Wenn sie versuchen, Erics Leiche hindurchzuziehen, könnte das die Wand zum Einbruch bringen und den Ausweg versperren. Schweren Herzens machen sich die Taucher in Richtung Basislager auf. Vorerst müssen sie Erics Leiche hier lassen, in einem Wassergrab. Es ist ihnen nicht gelungen, Eric Leben zu retten. Und jetzt können sie nicht einmal seine Leiche zurückbringen. Zurück im Basislager blickt Rick in die grimmigen Gesichter der zwei Dutzend Retter, die mit den Aufräumarbeiten beginnen. Viele von ihnen kannten Eric persönlich. Er war ein leidenschaftlicher Forscher und ein Freund. Er hatte eine Frau und einen 14-jährigen Sohn. Das französische Team will noch nicht aufgeben. Sie wollen Erics Leiche für seine Familie bergen. Aber das schlechte Wetter bedeutet, es könnte Monate dauern, bis sie das schaffen. Rick packt still seine Sachen. Schließlich beugt sich John vor und legt seine Hand auf Ricks Schulter.
Wir haben unser Bestes getan, Kumpel.
Rick schweigt einen Moment lang nachdenklich.
Manchmal ist unser Bestes einfach nicht genug.
Sie waren hierher gekommen, um einen Tauchkollegen zu retten. Aber wie so oft in diesem gefährlichen Sport, bei dem Menschen versuchen, in die entlegensten Ecken der Erde vorzudringen, gewinnt die Natur. Rick hofft, dass sie beim nächsten Mal mehr tun können. Und Jahre später bekommen Rick und John ihre Chance. Als 12 Kinder und ihr Trainer in einer überfluteten Höhle in Thailand vermisst werden. Es ist Samstag, der 23. Juni 2018. Ein tropischer Morgen auf einem Fußballplatz in der thailändischen Kreisstadt Mae Sai. Der Assistenztrainer Ik, kurz für Ekapon Chantawong, läuft an der Seitenlinie eines bescheidenen Fußballplatzes auf und ab. Er feuert die jungen Fußballspieler an. Es ist der Jugendfußballverein Wildschweine, der Stolz dieses Ortes, der sich in die Berge schmiegt, die Myanmar von Thailand trennen. Der umliegende Wald ist dichter Dschungel mit Wasserfällen und Kalksteinfelsen, die gleichermaßen idyllisch und imposant sind.
Na los, Knight! Los, du schaffst das!
Trainer Ik ist 25 Jahre alt, sanftmütig und ein ehemaliger buddhistischer Mönch. Er wuchs als Waisenkind auf. In vielerlei Hinsicht sind die Wildschweine für ihn jetzt die Familie, die er verloren hat. Im Moment ist jedoch keine Zeit für Sentimentalitäten. Sie müssen sich auf ein bevorstehendes Regionalspiel vorbereiten. Er sieht zu, wie der älteste Junge durch das Mittelfeld dribbelt.
Nein, komm jetzt durch die Mitte, ja! Gib jetzt nicht auf, los!
Knight ist ein schlanker, agiler 16-Jähriger, der Gelassenheit ausstrahlt. Er ist erst seit einer Saison in der Mannschaft, aber er zeigt Talent.
Schieß! Ja! Guter Schuss, Knight. Weiter so, gut gemacht.
Dieses Tor ist für den Jungen besonders. Heute ist sein 16. Geburtstag. Zum Ende des Trainings geht der Haupttrainer und bittet Ik, das Training zu beenden. Ik ist immer gern bereit zu helfen.
So, Wildschweine, das war's für heute.
Normalerweise gehen die Jungen nur ungern vom Platz, wenn das Training vorbei ist. Aber heute sind sie aufgeregt. Das Team plant einen Ausflug zur Tham Luang-Höhle. Ein riesiges unterirdisches Höhlensystem von 10 Kilometern Länge. Es besteht aus unzähligen tiefen Einbuchtungen und engen Gängen und Tunneln, die sich hunderte von Metern unter Kalksteinschichten hindurchwinden. Ik weiß, dass die Jungen sich darauf freuen, aber es dauert Stunden, die Höhle vollständig zu erkunden. Er ist sich nicht sicher, ob sie es schaffen, vor Sonnenuntergang zurück zu sein, aber die Jungen betteln und flehen.
Es ist Knights Geburtstag, sagen sie.
Die Aufregung ist ihnen in die Gesichter geschrieben. Er hat nicht das Herz, sie zu enttäuschen.
Okay, sagt er. Aber wir müssen rechtzeitig zum Abendessen zurück sein.
Dann mal los.
Titan tritt in die Pedale seines Fahrrads und versucht, mit den älteren Jungs mitzuhalten. Er ist der kleinste Junge in der Gruppe und mit 11 Jahren auch der jüngste. Er war noch nie zuvor in den Höhlen und ist aufgeregt. Tam Luang Nan Non bedeutet auf Thai so viel wie große Höhle der schlafenden Prinzessin. Die Legende besagt, dass die Höhle vom Geist einer schönen Prinzessin heimgesucht wird, die sich in einen Stallknecht verliebt hatte. Die beiden suchten Zuflucht in der Höhle. Ihr Vater ließ den Knecht auf der Suche nach etwas Essbarem töten. Die Prinzessin war so untröstlich, dass sie sich umbrachte. Es heißt, das Wasser, das durch die Höhle fließt, seien ihre Tränen. Aber Titan verdrängt den Gedanken aus seinem Kopf. Er will nicht, dass seine Mannschaftskameraden ihn für einen Angsthasen halten. Sollte der Geist der Prinzessin auftauchen, wird Trainer Ek sie beschützen. An der Höhle angekommen, lassen die Jungen ihre Fahrräder im Gebüsch liegen.
Nehmt keine größeren Taschen mit. Einige der Kammern sind klein und eng.
Ein paar Jungen ziehen sogar ihre Schuhe aus. Sie sind es gewohnt, barfuß zu laufen. Titan klettert die in den Fels gehauenen Stufen hinunter, die zum Eingang führen. Dann geht es wieder hinauf, vorbei an einem Schrein mit einem lebensgroßen Abbild der schlafenden Prinzessin aus der Legende. Viele Einheimische betreten die Höhle erst, nachdem sie ihr Respekt gezollt haben. Aber heute ist dafür keine Zeit. Als Titan die Öffnung der Höhle erreicht, bleibt er stehen. Dort steht ein Schild mit der Aufschrift Gefahr. Von Juli bis November ist die Höhle überflutet. Als Trainer Ek ihn einholt, wuschelt er Titan durch die Haare.
Mach dir keine Sorgen, sagt er ihm. Es ist der 23. Juni. Es ist noch genug Zeit, bevor der Monsun einsetzt.
Titan duckt sich durch eine moosbewachsene Öffnung und ein Luftzug bläst ihm entgegen. Es ist kühl und muffig, aber beim Anblick der Haupthöhle werden Titans Augen groß. Riesige Stalaktiten hängen von der Kalksteindecke herab, die abwechselnd ziegelrot, cremefarben und grau sind. So etwas hat er noch nie gesehen. Es sieht aus wie das geheime Versteck eines Superschurken. Wie gebannt bleibt er stehen und blickt in die düsteren Schatten. Was war das? Der Geist der Prinzessin? Er schaut sich erschrocken um. Er ist allein in der riesigen Kammer. Wo sind die anderen hin? Dann hört er eine Stimme.
Titan, wo bleibst du?
Knight taucht aus der Dunkelheit auf.
Na komm schon, Titan. Die Unterwasserstadt liegt da vorne.
Die Unterwasserstadt nennen die Einheimischen eine Kammer, die ungefähr 5 Kilometer weit im Inneren der Höhle liegt. Für die Jungen von Mae Sai ist es ein Ritual, ihren Namen in die Wand der Unterwasserwelt zu ritzen. Die Jungen der Fußballmannschaft dringen durch die Tunnel und Öffnungen immer tiefer in das Höhlensystem. Einige von ihnen waren schon mal mit Trainer Ek in den Höhlen. Für Titan ist es ein völlig neues Abenteuer. Jede Kammer ist atemberaubender als die nächste. In einer ist die Decke über 20 Meter hoch und aus zerklüftetem Gestein, das wie Drachenzähne aussieht. Eine andere ist so klein, dass die Jungen kaum hineinpassen. Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen sie auf allen Vieren kriechen. An einer T-Kreuzung, einer Abzweigung, bei der jeweils ein Weg nach rechts und ein Weg nach links abgeht, biegen sie rechts ab und klettern höher, dann wieder tiefer. Sie durchqueren einen kalten Kanal, wobei die Jungen, die schwimmen können, denen helfen, die es nicht können. Eine Stunde später erreichen die Jungen eine große, höhlenartige Kammer. Die Unterwasserstadt. Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk, denkt Knight. Erst schießt er ein Tor, jetzt das und später dann noch ein Geburtstagsessen mit seinen Freunden und seiner Familie. Frittierte Schweineschwarte mit Dip, sein Lieblingsessen. Und ein Emoji-Kuchen. Sein Magen beginnt zu knurren. Es ist schon ein paar Stunden her, seit er das letzte Mal etwas gegessen hat.
Hey, Trainer Ek, ist es nicht bald Zeit, zurückzugehen?
Ek schaut auf seine Uhr.
Du hast recht. Es ist gleich Abendessenszeit. Deine Eltern werden sich fragen, wo du bist.
Knight geht voran. Tunnel und niedrige Gänge, den Weg zurück, den sie gekommen sind. Der Boden fühlt sich glitschiger und feuchter an als auf dem Hinweg. Wie kommt das? Kurz vor der T-Kreuzung hält Knight plötzlich inne. Eine schwarze Wasserlache versperrt ihnen den Weg. Und sie wird zusehends größer.
Trainer, da ist Wasser.
Ek taucht hinter ihm auf und leuchtet mit seiner Taschenlampe in die Dunkelheit.
Vorhin war da noch kein Wasser. Sind wir falsch abgebogen?
Ek überlegt kurz.
Nein, das ist der Weg raus. Es gibt nur den einen Weg. Macht euch keine Sorgen, Jungs.
Es hat wohl ein bisschen geregnet, das ist alles.
Aber dem ist nicht so. Das Wasser fließt schneller und beginnt zu steigen. Ek ist verwirrt. Er kann nicht erkennen, woher das Wasser kommt. Die Schatten in der Höhle machen es unmöglich, etwas zu erkennen. Er kramt in seinem Rucksack und holt ein Seil hervor. Dann schaut er zu den drei ältesten Jungen.
Ich binde mir das Seil um meine Taille. Ihr nehmt das andere Ende. Ich werde mir das mal ansehen. Wenn ich zweimal ziehe, holt ihr mich zurück. Wenn ich nicht ziehe, bedeutet das, dass ich es zum Ausgang geschafft habe und ihr kommt mir nach.
Knight hat einen Kloß im Hals, als Trainer Ek in das dunkle, aufgewühlte Wasser wartet. Ek dreht sich noch einmal zur Gruppe um und lächelt beruhigend. Knight tut sein Bestes, um zurückzulächeln. Dann holt Trainer Ek tief Luft und verschwindet in den Fluten. Der einzige Erwachsene aus der Gruppe ist jetzt weg. Das Tosen der Strömung ist ohrenbetäubend und Ek kann nichts sehen ohne eine Unterwasserlampe. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Die Strömung hat so viel Schlick und Sediment aufgewirbelt, dass die Sicht gegen Null geht. Er tastet nach einer Wand. Er weiß, dass es irgendwo einen Durchgang gibt und dahinter liegt der Weg nach Hause. Aber er kann den Ausgang nicht finden, so sehr er auch sucht. Seine Lungen beginnen zu brennen. So kommt er nicht weiter. Er zieht zweimal an dem Seil. In der Ferne hört er undeutlich die gedämpften Stimmen der Jungen.
Er hat am Seil gezogen. Ich hab's gespürt. Schnell. Okay, zieht. Ich hab's auch gespürt. Trainer Ek, wir ziehen Sie zurück. Los, komm, zieht. Helft mir. Ja, ich weiß.
Knights Herz schlägt so heftig, dass es sich anfühlt, als würde es ihm aus der Brust springen. Aber als er seinen Trainer auftauchen sieht, beruhigt er sich ein wenig. Er ist okay.
Coach, was haben Sie gefunden?
Ek mustert die verängstigten Gesichter der 12 Jugendlichen. Ihr Leben liegt in seinen Händen. Das Wasser rauscht jetzt an ihnen vorbei. Ek muss die Jungen höher bringen. Alles andere klären sie später. Sie müssen wieder tiefer in die Höhle gehen. Knight verspürt Erleichterung, als sie eine größere Kammer mit sandigem Boden erreichen. Es ist der sogenannte Pattaya Beach. Ek beruhigt die Jungen, dass das Wasser wahrscheinlich nur eine vorübergehende Überflutung ist und bis zum Morgen wieder weg sein wird. Knight ist sich nicht sicher, ob er das glaubt. Sie können nur hoffen, dass Trainer Ek recht hat. Zum Einschlafen leitet Trainer Ek die Jungen in einem buddhistischen Mantra an. Das leise Singen hilft Knight, aber es erinnert ihn auch an zu Hause. Er ist jetzt vielleicht 16 Jahre, fast erwachsen, aber er vermisst seine Mutter. In einem bescheidenen zweistöckigen Haus in Mesai bereitet Knights Mutter Supalak die Geburtstagsfeier für ihren Sohn vor. Sie bindet ihr langes, tiefschwarzes Haar zu einem festen Dutt zusammen. Dann deckt sie den Tisch und sieht nach der Emoji-Eistorte, um sicherzugehen, dass sie nicht schmilzt. Knight hatte sie sich gewünscht und sie will, dass alles perfekt ist für ihren einzigen Sohn. Der Regen draußen lässt sie aufhorchen. Es wird langsam dunkel. Ein ungutes Gefühl beschleicht sie. Wo ist Knight? Es ist nicht seine Art, zu spät zu kommen. Sie ruft nach ihrem Mann, der sich ein Fußballspiel im Fernsehen ansieht.
Knight hätte schon vor Stunden zu Hause sein sollen. Ich mache mir Sorgen.
Ihr Mann lächelt.
Er ist jetzt 16. Er treibt sich ein bisschen rum und hat Spaß. Mach dir keine unnötigen Sorgen. Es geht ihm gut.
Aber Supalaks Bauchgefühl sagt ihr etwas anderes. Sie nimmt ihr Telefon und ruft Cheftrainer Nook an. Er hat die Jungen vorhin beim Fußballtraining gesehen. Vielleicht weiß er, wo Knight ist. Aber er weiß es nicht.
Ich bin mir sicher, es geht Ihnen gut. Jungs eben.
Aber Supalak ist sich da nicht so sicher.
Können Sie nicht vielleicht die anderen Eltern anrufen und fragen, ob sie etwas wissen?
Sie legt auf und wartet mit wachsender Unruhe. Nach ein paar Minuten klingelt das Telefon. Diesmal klingt der Trainer besorgt.
Ich habe mit einem der Jungen gesprochen, der krank zu Hause ist. Und er hat gesagt, dass sie heute mit dem Ersatztrainer Ek in die Höhle gehen wollten.
Supalak dreht sich zum Fenster. Der Regen wird immer heftiger. Im Hof gibt es bereits eine kleine Überschwemmung. Sie können nicht in der Höhle sein. Oder doch? Dort ist es gefährlich. Supalak ruft nach ihrem Mann.
Knight ist in der Höhle. Wir müssen hin.
Regen prasselt auf den festgetretenen Boden. Eine Sturzflut ergießt sich in den Eingang der Höhle. Es ist 22 Uhr. Die 13 Mitglieder des Wildschwein-Fußballteams sitzen seit über 8 Stunden in der Höhle fest. Das Essen für Knights Geburtstagsfeier steht vergessen zu Hause. Neben Knights Mutter, Supalak, stehen die anderen Eltern und Trainer Nook. Seit Stunden rufen sie immer wieder nach ihren Kindern. Die Überschwemmung schneidet jeden Weg hinein oder hinaus ab. Ihre Stimmen sind inzwischen heiser.
Bist du da drin? Titan, kannst du mich hören? Nein, komm zurück! Komm zurück, nein! Adun, wir sind hier und warten auf dich. Komm nach Hause! Bun, wir lieben dich. Komm zu uns zurück!
Trainer Nook versucht, die Höhle zu betreten. Er ist in der Dunkelheit kaum zu sehen. Als er wieder herauskommt, hält er ein paar Flipflops hoch. Knights Mutter greift nach ihm.
Das sind die von Knight? Wo ist mein Sohn?
Es ist Mitternacht am Sonntag, dem 24. Juni. Gouverneur Narongsak Osotanakorn macht sich gerade bettfertig, als das Telefon klingelt. Narongsak ist das Oberhaupt der Provinz Chiang Rai, in der sich die Tam Luang-Höhle befindet. Es ist sein Assistent. Er sagt, es sei dringend. 12 Jungen aus Mae Sai und ihr Fußballtrainer sind in der Tam Luang verschwunden. Ihre Eltern sind verzweifelt. Er muss zur Höhle kommen. Und zwar schnell. Als er an der Höhle ankommt, ist er überrascht, dass sich fast 50 Menschen im strömenden Regen vor dem Höhleneingang versammelt haben. Ein örtlicher Parkaufseher eilt auf ihn zu und beschreibt die Lage.
Wir wissen, dass sie in den Höhlen sind, aber niemand weiß, wo genau. Wegen des Regens kommen wir nicht einmal hinein. Wir hoffen einfach, dass sie eine Luftkammer gefunden haben.
Der Gouverneur denkt einen Moment lang nach.
Wir brauchen sofort ein Rettungsteam. Polizei, Parkaufseher, jeden, der etwas über diese Höhlen weiß. Jawohl.
Eine Stunde später strömen 20 Freiwillige in die Höhle auf der Suche nach den Jungen.
Ist irgendjemand da? Jungen, seid ihr da? Hallo!
3 Stunden später sind sie wieder zurück, mit leeren Händen. Sie berichten, dass die Strömung stark ist und das Wasser zu schnell ansteigt. Es ist so dunkel, dass man nichts mehr sehen kann. Sie haben immer wieder nach ihnen gerufen, aber es gibt keinerlei Anzeichen von den Jungen. Der Gouverneur hat keine andere Wahl. Zumindest nicht heute Abend.
Wir ziehen uns zurück. Wir brauchen Leute, die die Höhle kennen. Geht nach Hause, ruht euch aus.
Als der Gouverneur zu seinem Auto zurückkehrt, ruft ihm ein Parkaufseher zu.
Herr Gouverneur, es gibt hier in Thailand einen Forscher, der diese Höhlen gut kennt. Vern, ein Brite. Vielleicht kann er helfen.
Narongsak überlegt kurz.
Rufen Sie ihn an. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können.
Es ist 10 Uhr morgens am 24. Juni und Vern Unsworth bahnt sich langsam einen Weg durch Kammer 4 von Tam Luang. Er kennt den Grundriss der Höhle wie seine Westentasche, aber so hat er sie noch nie gesehen. Das Wasser strömt in 2 Bächen an den Seiten des Tunnels entlang. Der Gouverneur hat gesagt, dass die Höhle unpassierbar sein könnte, aber das konnte er sich nicht vorstellen. Doch jetzt ist er überzeugt. Vern ist 63 Jahre alt und erforscht Höhlen, seit er 16 ist. Es ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Leidenschaft. Er liebt es, als Erster eine Höhle zu erkunden, dort, wo noch kein anderer einen Fuß hineingesetzt hat. Dann fühlt er sich wie ein Entdecker. Die Tam Luang-Höhle mit ihren Kammern, Gängen und Felsformationen begeistert ihn immer wieder aufs Neue. Er verbringt fast die Hälfte des Jahres in Chiang Rai. Es ist jetzt sein 2. Zuhause. Die Einheimischen nennen ihn wegen seiner Obsession Crazy Caveman, den verrückten Höhlenmann. Aber es ist das erste Mal, dass er seine geliebte Höhle in der Regenzeit sieht und er erkennt sie kaum wieder. Er wendet sich an seinen Freund Luck, einen Einheimischen, der manchmal mit ihm auf Entdeckungstour geht.
Das ist seltsam, oder?
Luck nickt.
Ja, der Regen hat viel zu früh eingesetzt.
Als sie die T-Kreuzung erreichen, bleiben sie mit einem Ruck stehen. Sie hatten eine große Vertiefung erwartet, in der sich Wasser sammelt. Stattdessen ist sie bis zum Rand geflutet und läuft über. Aber wo sind die Jungen?
Nach rechts können sie nicht gegangen sein, dann wären sie hier angespült worden. Sie müssen nach links in Richtung Pattaya Beach gegangen sein.
Sie gehen weiter durch die Kammer und Vern beginnt zu rufen.
Jungs! Trainer Ake! Ist da jemand?
Es bringt nichts.
Das Wasser ist zu tief. Es verschluckt ihre Stimmen. Im Laufe des Tages kommen mehr Retter. Weitere Versuche werden unternommen und jedes Mal müssen sie aufgeben. Das Wasser steht so hoch, dass ein Durchkommen unmöglich ist. An einigen Stellen reicht es bis zur Decke und der Regen fällt immer weiter. Ihre einzige Chance, die Jung zu finden, sind erfahrene Taucher. Männer mit Erfahrung bei Rettungsaktionen. Die besten, die Thailand zu bieten hat. Der Gouverneur nimmt den Hörer ab und ruft das thailändische Militär an. Am späten Sonntagabend erhält Konteradmiral Apakorn einen Anruf von seinem Kommandeur.
Wir brauchen die Navy Seals in Tham Luang. 13 Menschen werden vermisst. Der Gouverneur braucht unsere Hilfe.
Das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Apakorn ist ein großer, muskulöser Mann, sein Gesicht vom Leben gezeichnet. Sein Haar trägt er im für Militärs typischen Bürstenschnitt. Er ist der Anführer der angesehensten Kampftruppe in Thailand, der Thai Navy Seals. Sie führen die gefährlichsten Missionen durch, von Terrorismusabwehr bis zur Bekämpfung von Piraten. Apakorn denkt sich, dass die Suche nach Vermissten in einer Höhle eine ihrer leichteren Missionen sein wird. Eine schnelle Operation. Bei Sonnenuntergang sind sie wieder zu Hause. Doch als sie um 4 Uhr morgens auf dem Gelände ankommen, ist Apakorn überrascht. Das alles ist größer, als er dachte. Die Höhlenforscher sagen Apakorn, dass das Wasser zu hoch steht und die Route unpassierbar ist. Apakorn versichert ihnen, dass seine Männer durchkommen werden. Es gibt nur ein Problem. Keiner der Taucher hat eine Ausbildung im Höhlentauchen absolviert, geschweige denn jemals eine Höhlenrettung durchgeführt. Ihre mangelnde Erfahrung und die Bedingungen in der Höhle könnten dies zu einer Selbstmordmission machen. Aber davon ahnen die Militärtaucher nichts. Sie wissen nur, dass sie die Jungen finden und lebendig herausholen müssen. Am späten Nachmittag haben sich am Höhleneingang mehr als 100 Menschen für eine Rettungsaktion eingefunden. Freiwillige Helfer und Helferinnen in orangefarbenen Warnwesten säumen den Eingang. Parkaufseher und Parkaufseherinnen, Rettungskräfte und Einheimische sind vor Ort. Und auch ein paar Kamerateams und andere Vertreter der lokalen Presse sind schon da. Die Geschichte der eingeschlossenen Fußballmannschaft schlägt in ganz Thailand Wellen. Die Entscheidung des Gouverneurs, die Thai Navy Seals einzuschalten, hat den Vorfall zu einem Militäreinsatz gemacht. Vern Unsworth weiß, dass auch die Navy Seals die Jungen nicht unbedingt finden und befreien können. Die Tauchprofis des Militärs haben nicht die nötige Erfahrung. Ihre Neoprenanzüge sind für warme, tropische Gewässer vorgesehen, nicht für das kalte Wasser in Tham Luang. Sie haben keine richtige Karte der Höhle und sie tauchen nur mit einer Sauerstoffflasche, mit der sie nicht sehr weit kommen werden. Vern wartet vor dem Höhleneingang auf die Rückkehr der Seals. Bei ihm ist ein weiterer einheimischer Freund namens Rungrit. Auch er macht sich Sorgen, dass die Männer nicht auf einen Tauchgang wie diesen vorbereitet sind. Als die Seals endlich zurückkehren, bestätigen sie ihre Befürchtungen. Sie haben den Teil der Höhle erreicht, der Pattaya Beach genannt wird. Aber die Jungen waren nicht dort. Alles, was sie gefunden haben, war ein grünes Seil. Dann mussten sie umkehren. Die Männer sind erschöpft, außer Atem. Aber sie wollen weitermachen. Vern wendet sich an seinen Freund. Das ist Wahnsinn. Der schüttelt nur den Kopf. Diese Seals würden für die Jungen sterben. Wir müssen ihnen helfen. Vern nickt. Er weiß genau, wen er anrufen muss. Jetzt muss er nur noch die Verantwortlichen überzeugen. Am nächsten Tag begibt sich Vern zur Station der Parkaufseher, die zum Hauptquartier für die Suche geworden ist. Sie befindet sich ungefähr 50 Meter vom Eingang der Höhle. Der kleine Raum ist mit alten Plastikklappstühlen und einem Tisch ausgestattet. Hier versammeln sich die Verantwortlichen zu Besprechungen. Als Vern hereinkommt, spricht Gouverneur Narongsak am Telefon mit der Presse. Als er auflegt, beginnt Vern auf ihn einzureden.
Herr Gouverneur, wir brauchen ein Team von erfahrenen Höhlentauchern. Ohne sie werden diese Jungen sterben.
Der Gouverneur sagt nichts. Er dreht sich um und geht weg. Vern weiß sofort, dass er einen Fehler gemacht hat. Er ist ein Ausländer und hat gerade öffentlich einen thailändischen Politiker bloßgestellt. So etwas tut man nicht. Er muss einen anderen Weg finden. Titan zittert in einer dunklen Ecke der Höhle. Es ist später Nachmittag am Dienstag, dem 26. Juni,
und das Wildschweinteam sitzt seit fast 3 Tagen hier fest. Jedes Mal, wenn das Wasser steigt und der Coach sie tiefer in die Höhle führt, wird es schwieriger, nicht in Panik zu geraten. Heute Nacht hält er Wache mit der Taschenlampe. Die Batterien sind fast leer. Einer der Jungen hält immer Wache, während die anderen schlafen. Die flackernden Schatten an den Wänden der Höhle machen Titan Angst.
Nein, wach auf. Hörst du das?
Knight dreht sich müde zu ihm um.
Was ist los, Titan? Da ist ein Hahn in der Höhle.
Nein, das ist kein Hahn. Das ist nur die Höhle, die dir einen Streich spielt.
Titan ist sich da nicht so sicher. Er will nicht, dass Knight wieder einschläft.
Knight, was gibt es nochmal auf deiner Party zu essen?
Kuchen.
Und auch Kentucky Fried Chicken?
Ja, und Schweinekruste mit Dip.
Er kann das Essen vor sich sehen. Titans Magen knurrt.
Nein, welcher Tag ist heute?
Er antwortet nicht gleich.
Ich bin mir nicht sicher, Kleiner.
Titan atmet aus und kämpft die Tränen zurück, während er nach dem geheimnisvollen Hahn in der Höhle Ausschau hält. Es ist 21 Uhr am Dienstag, dem 26. Juni. Wolkenschwaden ziehen über den Himmel und Regen rauscht nur so auf das Blechdach der Parkaufseherstation hinunter. Vern ist wieder da. Dieses Mal zu einem Treffen mit dem Tourismusminister. Und er hat einen neuen Plan. Er wird ruhig und überzeugend sein und dabei sehr bedacht, niemanden zu beleidigen.
Herr Minister, wir brauchen Hilfe von außen. Die Navy SEALs tun alles, was sie können. Aber das hier ist zu viel. Man muss jahrelang trainieren, um in Höhlen zu tauchen. Es ist gefährlich. Wir brauchen Leute mit Erfahrung. Das ist die einzige Chance für die Jungen.
Der Minister für Tourismus hält einen Moment inne und überlegt.
Wen schlagen Sie vor?
Vern nimmt sein Telefon heraus und kritzelt 2 Telefonnummern auf ein Blatt. Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die für eine solche Mission qualifiziert sind.
Ihre Namen sind Rick Stanton und John Volanton. Sie gehören zu einem spezialisierten Rettungsteam von Höhlentauchern in England. Sie sind die Besten der Welt. Wenn Sie sie holen, haben wir vielleicht eine kleine Chance.
Langsam nimmt der Tourismusminister das Papier aus Verns ausgestreckter Hand. Dann nimmt er sein Telefon. Es ist etwa 16 Uhr in London. Rick sieht in seinem Wohnzimmer mit seiner Freundin Siripon Buinyan, die auf den Spitznamen Amp hört, fern. Amp ist eine thailändische Krankenschwester, die Rick vor einigen Monaten in England kennengelernt hat. Amp war die erste, die ihm von den vermissten Jungen erzählt hat, als sie die Nachricht von zu Hause erhielt. Sie wissen beide, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Rick einen Anruf erhält.
Mr. Stanton, mein Name ist Widasak Kosurat. Ich bin der Minister für Tourismus in Thailand. Wir möchten Sie um Unterstützung bei einer Rettungsaktion bitten.
Wann und wo?
Das Dorf Mae Sai, so bald wie möglich.
Als Rick den Hörer auflegt, ruft er John an.
Ist es soweit?
Ja, unser Flug geht um 21 Uhr.
Wie ist die Situation vor Ort?
Wir müssen auf alles vorbereitet sein.
Rick legt auf und fängt an, seine Tauchausrüstung zusammenzusuchen. Amp beobachtet ihn nervös beim Packen.
Ich bin in der Nähe dieser Höhle aufgewachsen. Man nennt die Formation darüber den Berg der schlafenden Prinzessin. Wenn man sich den Bergrücken ansieht, sieht er aus wie eine liegende Frau. Viele Einheimische glauben, dass es dort spukt.
Rick sieht zu ihr hinüber und lächelt.
Na, dann hoffen wir mal, dass die schlafende Prinzessin nicht aufwacht.
Dies war die erste Folge unserer 4-teiligen Serie Tief in der Höhle. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir The Boys in the Cave von Matt Gutman. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Timaya Payne hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Aaron May und Volker Pannes gemacht. Produzentin für Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terprak. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.